Das Mantra der Politik lautet seit Monaten, die Corona-Pandemie ist erst vorbei, wenn wir einen Impfstoff haben. Und seitdem suchen mehr als 100 Pharma-Teams auf der ganzen Welt nach diesem Wundermittel und wollen es auf den Markt bringen. Normalerweise dauert die seriöse Herstellung eines Impfstoffs circa 10 Jahre. Jetzt soll alles in ein paar Monaten passieren. Und das, wo es auch noch um eine ganz neue Art des Impfens geht. Um die mRNA-Impfung. Das gab's noch nie. Und Politiker sprechen zum Teil auch schon von Impfpflicht und Zwangsimpfung. Wie gefährlich ist diese Eile und brauchen wir überhaupt einen Impfstoff gegen Corona? Wir müssen reden und zwar mit einem, der sich besonders gut auskennt, der besonders besorgt ist und zwar um die nächsten Generationen. Jetzt in Punkt Preradovic, heute mal als Podcast.
Schönen guten Tag, Professor Stefan Hockertz.
Schönen guten Tag, Frau Preradovic.
So, jetzt stelle ich Sie kurz vor. Sie sind Doktor in Biologie, habilitiert für die Fächer Toxikologie und Pharmakologie an der Uni Hamburg und Professor für molekulare Immuntoxikologie am Uniklinikum Hamburg-Eppendorf. Sie haben außerdem am Fraunhofer-Institut geforscht und leiten heute TPI Consult, eine der führenden toxikologischen und pharmakologischen Technologieberatungen. Sie sind seit 30 Jahren im Bereich der Arzneimittelentwicklung tätig und das umfasst auch die Entwicklung von Impfstoffen. So, ein neuer Impfstoff dauert nach meinen Informationen normalerweise mindestens 10 Jahre. Jetzt soll quasi die ganze Welt nach nur wenigen Monaten geimpft werden. Kann in dieser Eile überhaupt garantiert werden, dass diese Impfstoffe ungefährlich sind?
Das kann nicht nur nicht garantiert werden, sondern ich bin mir sicher, dass in einer derart verkürzten Art und Weise einen Impfstoff zu entwickeln, wir die Menschen unerhörten Gefahren aussetzen. Das liegt daran, Sie sagen es richtig, 8 bis 10 Jahre ist auch meine Einschätzung für ein neues Impfprinzip. Denn wir haben es ja hier mit einer neuen Impfstrategie, mit einem neuen Impfprinzip zu tun, welches zur Anwendung kommen soll. Und dieses Impfprinzip, also die Verwendung von Messenger-RNA, ist noch nie für den Menschen zugelassen worden. Das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Information. Es handelt sich hier nicht um einen Impfstoff, wo wir von anderen Impfstoffen lernen können, sondern um ein völlig neues Prinzip.
Können Sie das kurz erklären, dieses Prinzip?
Ja. Im Normalfall, da muss ich etwas zurückgreifen, auf die normalen Impfstoffe. Bei normalen Impfstoffen, die wir bislang, und ich möchte das immer wieder einpflegen, ich bin kein Impfgegner, im Gegenteil. Ich finde, dass Impfungen eine ganz große Errungenschaft der modernen Medizin darstellen. Normale Impfstoffe bestehen aus abgeschwächten oder abgetöteten Erregern, die selber keine Infektion hervorrufen können, aber dem Immunsystem die Möglichkeit geben, davon zu lernen und uns einen Schutz oder in uns einen Schutz gegen eine Infektion aufbauen können. Das ist der Normalfall. So kennen wir die Kuhpocken, das ist ein abgeschwächtes Virus, was benutzt wird gegen Pocken oder bei Influenza zum Beispiel, wo wir die Influenza-Viren über das Hühnerei anziehen, dann attenuieren, nennen wir das, also abschwächen, damit sie eben nicht pathogen sind, aber dann dem Immunsystem entsprechend anbieten. Das ist die normale Art und Weise, Lebend- oder Totimpfstoffe oder auch Toxine zu benutzen, das altbekannte Tetanus-Toxin. Das ist sozusagen das Gift dieser Bakterien, welches wir benutzen, um unser Immunsystem dagegen lernen zu lassen. Das alles ist, wenn wir uns jetzt die neuen zu entwickelnden Impfstoffe anschauen, Geschichte. Was soll gemacht werden? Es wird genetisches Material, Messenger-Ribonukleinsäure, also mRNA, benutzt. Diese soll in unsere Zellen transfiziert werden. Das ist ein ganz normales Wort, eine Transfektion. Das heißt, genetisches Material soll in menschliche Zellen hineingebracht werden, um dort abgelesen zu werden. Also fremdes genetisches Material So kennen wir das zum Beispiel vom Mais, ne? Genmanipulierter Mais, da ist auch fremdes genetisches Material in eine Pflanze eingebracht worden. Und hier soll fremdes genetisches Material in den Menschen eingebracht werden und dort abgelesen werden. Was soll abgelesen werden? Auf der Oberfläche, beziehungsweise es soll abgelesen werden ein Spike-Protein. Das ist ein Protein, was eigentlich eben ausschließlich das Virus produziert, das Coronavirus produziert. Und das soll dann auf der Oberfläche der Zellen wieder exprimiert, also dargestellt werden, damit unser Immunsystem in Anführungsstrichen vorgegaukelt wird, hier handelt es sich um eine Corona-Infektion und dann dagegen lernen kann. Das ist das gedankliche Prinzip, was hinter dieser mRNA-Impfung steht.
Das heißt, es greift direkt in unsere DNA ein. Was kann da passieren?
Nein, es greift nicht in unsere DNA ein, aber es greift, und das ist ein wichtiger Punkt, es greift in unsere Proteinbiosynthese ein, also in unseren Mechanismus, wie wir leben können überhaupt. Das muss man sich so vorstellen. Wir haben in unserem Zellkern DNA. Diese DNA wird immer wieder in mRNA übersetzt. Die wird in die Zelle, dann also außerhalb des Zellkerns, hineintransportiert und an Ribosomen werden dort Proteine hergestellt. Das ist die Proteinbiosynthese, wie wir sie kennen. Und nun schleusen wir in dieses System eine uns völlig unbekannte mRNA ein, eines Virus. Wir transfizieren sozusagen die Zelle, nicht den Zellkern. Also wir verändern nicht die DNA, aber wir verändern natürlich die Proteinbiosynthese. Und dies ist ein Eingriff in eine Regulation unseres Organismus und unserer Zellen, was man sehr gut beobachten muss, wo man sehr genau hinschauen muss, wie oft wird das Ganze abgelesen. Es gibt Kollegen, die behaupten, es wird nur einmal abgelesen. Und die behaupten das, aber sie wissen es nicht.
Weil das noch nie gemacht wurde.
Richtig, weil es noch nie gemacht wurde, weil es noch nie zugelassen wurde. Weil wir zum Beispiel über RNA-abhängige RNA-Polymerasen verfügen. Das heißt, es sind Enzyme, die sind in der Lage, aus RNA wieder RNA herzustellen. Das ist bisher völlig außen vor gelassen worden. Was denn dort passieren kann, wenn diese RNA sich eventuell vermehrt? Das ist ja ein Faktor, den wir ja mit in die Betrachtung, und zwar zunächst mal in die toxikologische Betrachtung, und ich bin ja Toxikologe von Haus aus, solcher mRNA-Vakzinen mit einbeziehen müssen. Und dies ist nicht geschehen. Es ist ja keinerlei Toxikologie zu diesen mRNA-Vakzinen gemacht worden. Und ich habe Herrn Sahin, den Geschäftsführer der BioNTech, vor kurzem angeschrieben, nachdem er sich freute in einem sozialen Medium und schrieb, wir dürfen nun endlich klinische Prüfungen mit unserem Impfstoff machen. Dann habe ich ihm dazu gratuliert und ich habe ihn zeitgleich gefragt, dass ich in meiner Funktion als European Register Toxicologist ihn doch frage und ihn bitte, mir doch die toxikologischen Daten zur Verfügung zu stellen, auf deren Basis hier Menschenexperimente gemacht werden. Und ich habe bis heute nicht mal eine Antwort erhalten. Heißt, und auch das Paul-Ehrlich-Institut beantwortet ja die Fragen nicht, ich muss davon ausgehen, und auch in dieser zeitlichen Eile, die wir ja hier sehen, dass gar keine Toxikologie gemacht worden ist.
Das klingt gruselig. Sagen wir mal, wenn dort Schäden jetzt auftreten, könnten die jetzt auch vererbt werden?
Das wissen wir nicht.
Aha.
Das wissen wir schlicht nicht, weil wir diese Experimente an Tieren, ja, das kann nur an Tieren geklärt werden, nicht durchgeführt haben. Es ist also keine Reproduktionstoxikologie gemacht worden. Daher kann ich Ihnen die Frage weder mit Nein noch mit Ja beantworten. Aber wir kennen aus der Krebsforschung oder aus der Untersuchung, welche Substanzen eventuell kanzerogen sind, also Krebs auslösen können, kennen wir immer den Verdachtsmoment. Das heißt, solange wir nicht klar zeigen können, dass eine Substanz keinen Krebs auslösen kann, ist sie potenziell kanzerogen. Mhm. Heißt, sofern ich bei einer mRNA-Vakzine nicht nachweisen kann, dass sie zum Beispiel eben über RNA-abhängige RNA-Polymerasen, die zum Beispiel dann wiederum genetisches Material produzieren können, welches zwar nicht im Zellkern vorhanden ist, aber sehr wohl im Zytoplasma. Solange ich das nicht nachweisen kann, dass das nicht stattfindet, kann ich auch keine Aussage darüber treffen, ob das vererbt wird. Theoretisch, über RNA, es ist zwar schwierig, aber möglich.
Aha, jetzt keine,
Es ist keine DNA, entschuldigen Sie, wenn ich das nochmal sage, es ist keine DNA, die im Zellkern beheimatet wäre, das wäre fatal, da wissen wir, dass es vererbt wird. Bei der mRNA und einer Vermehrung der mRNA müssen wir dies einfach klären. Das gehört zur wissenschaftlichen Sorgfalt.
Und das wird nicht getan. Jetzt hat die deutsche Regierung 80 Millionen Impfdosen bestellt, also nach eigenen Angaben. Also im Grunde für jeden in Deutschland. Das heißt, ein ganzes Land soll jetzt durchgeimpft werden. Und das heißt, man weiß eigentlich gar nicht, was da passiert. Kann man sagen, dass ein ganzes Land als Versuchskaninchen benutzt werden soll?
So könnte man es ausdrücken. Man könnte oder man kann sagen, dass hier grob fahrlässig gehandelt wird. Und zwar mit Vorsatz. Es ist ja nicht so, dass wir es nicht wüssten in den letzten Jahren und Jahrzehnten, was passiert, wenn wir einen Impfstoff fahrlässig schnell auf die Menschheit loslassen. Es gibt ja eine Blaupause, Frau Peradovic. Es gibt eine Blaupause dafür, was geschieht, wenn ein Impfstoff nicht state of the art entwickelt, zugelassen und hergestellt wird.
Meinen Sie die Schweinegrippe?
Ich meine die Schweinegrippe, H1N1. Und dieser Impfstoff hat bei Kindern eine unheilbare Krankheit hervorgerufen, nämlich Narkolepsie. In nicht unerheblicher Größenordnung, was also die Patienten anbelangt, so dass dann ja auch diese Impfung oder von dieser Impfung wieder Abstand genommen wurde. Ja, hier wird ganz bewusst mit Menschenleben gespielt. Und wenn Sie davon sprechen, dass eine Durchimpfung stattfinden soll, sei es unter dem Zwang der Regierung oder dem sozialen Zwang. Zu zweiterem kann ich gleich noch etwas sagen. Da gibt es einen ganz perfiden Ansatz. Dann haben wir tatsächlich hier die Situation, dass 83 Millionen Menschen in Deutschland geimpft werden. Und wenn wir nur von einer Rate von etwa 5% Impfschäden ausgehen, dann sind das 4 Millionen Menschen, die einen Impfschaden erleiden. Eventuell zum Beispiel einen Impfschaden, wie wir ihn ja jetzt in der ersten klinischen Prüfung bei AstraZeneca sehen, die sogenannte transverse Myelitis. Das ist eine Autoimmunreaktion gegen das Knochenmark. Auch nicht mehr heilbar. Da sind 2 Fälle jetzt aufgetreten, obwohl trotzdem wird die Studie weitergemacht. Das nur so am Rande. Wir müssen damit rechnen, bei einem schlecht entwickelten Impfstoff, dass wir in etwa 0,1% der Impflinge, dass sie uns versterben werden. Und das sind, sage und schreibe, 80.000 Menschen. Das sind, damit man sich das mal vorstellen kann, die Zahlen sind ja so bedrückend, das sind Städte wie Bamberg oder Konstanz, die ausgelöscht werden. Weil state of the art entwickelt wird.
Und woher haben Sie diese Zahlen, dass es 0,1% zum Beispiel versterben können?
Das sind Daten und Zahlen, mit denen ein großer Microsoft-Hersteller, ich möchte den Namen gar nicht nennen, ein großer Softwarehersteller in den USA, mit diesen Zahlen agiert dieser Mann, der sich ja über die ganzen regulatorischen Voraussetzungen, die wir für Impfstoffe bisher haben, knallhart hinwegsetzt.
Also wir reden von Bill Gates, das müssen wir jetzt schon mal sagen.
Wir reden von Bill Gates, ja.
Der ein großer Fan auch, also vom Impfen generell und auch dieser Corona-Impfung ist. Aber sind diese Zahlen jetzt belastbar? Würden Sie die auch aus statistischen, damals Ihrer statistischen Erfahrung als belastbar ansehen?
Es sind noch Zahlen, wenn ich von 0,1% Todesrate spreche bei einer Impfung, dann sind das Zahlen, die aus meiner Erfahrung herauskommen. Seit 30 Jahren beschäftige ich mich mit dieser Thematik. Es hat ja seinen Grund, weshalb wir gerade bei Impfstoffen eine sehr ordentliche, eine sehr präzise Entwicklungsvorgabe haben. Das hängt damit zusammen, dass wir ja gesunde Menschen behandeln, nicht Kranke. Das heißt, das Risiko, was ich dem Menschen auferlege, muss verschwindend gering sein, wenn ich ihn impfe. Wenn ich einen kranken Menschen behandle mit einem Arzneimittel, dann darf ich eine Risikoabwägung machen, dahingehend, dass der Mensch mir ja im Zweifelsfall verstirbt, wenn ich ihn nicht behandle. Das heißt, bei einem Krebsmedikament darf ich Nebenwirkungen wie Haarausfall, wie Emesis, wie andere Nebenwirkungen, darf ich sozusagen akzeptieren. Wenn ich einen gesunden Menschen behandle, wie zum Beispiel ihn vor einer Operation eine Narkose gebe, dann habe ich an das Narkotikum einen ganz, ganz hohen Anspruch. Und genauso einen hohen Sicherheitsanspruch muss ich auch an Impfungen legen. Das ist meine Verantwortung als Wissenschaftler und das ist auch die Verantwortung der Ärzte. Im Normalfall, es gibt keine Impfung ohne Nebenwirkungen. Das wissen wir. Es gibt die Rötung der Haut. Es gibt natürlich ein Ansprechen des Immunsystems. Das ist ja gewollt. Wir wissen bei den Meningokokkenimpfungen zum Beispiel, dass wir da ganz erhebliche Nebenwirkungen haben können, bis hin zu Übelkeit, bis hin zu einer Überreaktion des Immunsystems. Das sind ja alles Punkte, die wir zum Teil in Kauf nehmen, weil eventuell die Erkrankung, die entstehen kann, so gefährlich und so groß ist. Aber es sind Nebenwirkungen, die wir erforscht haben. Hier in diesem Fall mit einer genetischen Impfung haben wir so gut wie keine Sicherheitsforschung betrieben und gehen sofort damit in den Menschen. Das ist unverantwortlich, auch zum Beispiel den 30.000 Patienten gegenüber, die jetzt in die Studie von AstraZeneca eingeschlossen worden sind. Im Übrigen läuft die Studie 2 Jahre. Ich weiß nicht, wie die Regierenden darauf kommen wollen, dass sie schon Ende diesen Jahres oder Mitte nächsten Jahres mit einem zugelassenen Impfstoff auf den Markt kommen wollen. Das kann nicht funktionieren. Die Studie läuft bis Mitte 2022. So ist sie angelegt. Das können Sie überall nachlesen. Und sie ist ja unterbrochen worden wegen 2 Zwischenfällen dieser transversen Myelitis nach Einschluss von etwa 500 Patienten. Es fehlen noch 29.500, von denen wir noch nicht wissen, welche Nebenwirkungen dort auftreten. Es ist schon unverantwortlich diesen Menschen gegenüber, die sich ja freiwillig bereit erklärt haben, an solch einer Studie teilzunehmen.
Aber die 2, die jetzt krank geworden sind, Sie haben gesagt, das ist nicht reversibel. Das heißt, die sind auch und bleiben auch krank?
Eine transverse Myelitis ist ähnlich anzusehen, es werden sicherlich die einen oder anderen Fachärzte über mich herfallen, wie eine Multiple Sklerose. Es ist eine Zerstörung oder eine Erkennung und Zerstörung des Knochenmarks oder auch der Nervenendigungen über autoimmune Reaktionen. Das heißt, das Immunsystem stellt sich gegen sich selbst oder gegen sie selbst. Das ist nur abzuschwächen, aber da diese T-Zell-Klone vorhanden sind, die jetzt sozusagen das Knochenmark selber angreifen, können sie das Ganze nicht heilen, sondern sie können es versuchen aufzuhalten. Ähnlich wie bei Multiple Sklerose, die ja bislang nicht heilbar ist, sondern die sie verringern, aufhalten können, die sie aber nie ausheilen können. Das gilt für Narkolepsie als Nebenwirkung und das gilt für die transverse Myelitis zurzeit auch noch. Vielleicht haben wir ja in Zukunft mal Arzneimittel, die da besser sind. Haben wir im Moment nicht.
Jetzt haben Sie gesagt, 0,1% könnten versterben, wenn wir jetzt das ganze Land durchimpfen, wären das 80.000 Leute. Sterben denn bei normalen Impfungen, die wir bisher kennen, auch Menschen?
Ja, an Impfschäden? Wir haben natürlich auch Impfschäden, die liegen aber deutlich geringer. Die liegen um eine 10er Potenz oder vielleicht sogar einer 100er Potenz niedriger. Natürlich haben wir auch bei anderen Impfungen immer die Gefahr eines Schadens. Das liegt aber auch daran, dass wir eine Impfung immer nur dann durchführen dürfen, wenn wir vorher eine vernünftige Anamnese gemacht haben. Heißt, der Patient sollte oder muss klinisch gesund sein. Er sollte und muss ein Immunsystem haben, was nicht supprimiert ist, also nicht in irgendeiner Weise runtergefahren ist, sondern sich über ein gutes, solides Immunsystem verfügen. Wenn wir jetzt aber über Zwangsimpfung sprechen, und wir haben das in Italien gesehen, in Bergamo, wenn Zwangsimpfungen durchgeführt werden, dann werden natürlich keine Anamnesen mehr gemacht, sondern dann wird geimpft. Punkt.
Was sind das für Zwangsimpfungen in Bergamo gewesen?
Das war eine Meningokokkenimpfung im Januar, die höchstwahrscheinlich dazu geführt haben, dass wir in Bergamo im März, April diese fürchterlichen Bilder vor Augen geführt bekommen haben, dass dort so viele Menschen an Corona gestorben sein sollen. Sie sind, da gibt es mittlerweile hinreichend Evidenz, an den Nebenwirkungen der Meningokokkenimpfung gestorben und haben sich parallel eventuell mit Influenza oder auch mit Corona infiziert.
Jetzt haben Sie gesagt, man muss gesund sein und das Immunsystem sollte intakt sein, wenn man geimpft wird. Jetzt sollen ja vor allem alte, kranke Menschen geimpft werden, also die Zielgruppe, die vielleicht von Corona am meisten betroffen sind oder die an Corona sterben können. Das klingt für mich aber jetzt widersprüchlich.
Das ist richtig. Allein dieser Ansatz, dieser Gedankenansatz zeigt, wie wenig Politik von Wissenschaft versteht. Und das ist ein durchgängiges Prinzip. Und ich sage immer, Corona hat noch nichts Neues geschaffen. Corona deckt nur auf. Und Corona deckt eben auf, dass ein fehlender Sachverstand bei Politik dazu führt, dass solche Ideen nach vorne getrieben werden. Lassen Sie mich noch einen Schritt nochmal zurückgehen zur mRNA-Impfung. Die mRNA-Impfung gegen Corona hat deshalb einen so hohen Schwierigkeitsgrad, weil wir gelernt haben, dass Coronaviren zwei unterschiedliche Arten von Antikörpern produzieren können. Sogenannte neutralisierende und bindende Antikörper. Bindende Antikörper sind infektionsverstärkend, neutralisierende, wie der Name es schon sagt, sind in der Lage, eine Infektion zu bekämpfen. Das ist eine Eigenheit von Coronaviren, die ist bekannt. Und das Problem ist jetzt, wenn wir, ob nun gesunde oder auch alte Menschen, vielleicht mit einem immunsupprimierten System, gegen Corona versuchen zu impfen mit einer mRNA-Impfung, wo also unser Immunsystem ja genau diese Antikörper produzieren soll, unkontrolliert, weil wir ja gar nicht wissen, wie lange abgelesen wird, wie oft abgelesen wird und in welchen Zellen, das wissen wir ja alles nicht, dann kann es oder wird es dazu kommen, und da gibt es Belege für, dass eben neben diesen neutralisierenden Antikörpern, die wir uns wünschen, auch die bindenden Antikörper produzieren. Und da gibt es tatsächlich ein von den bisher sich in dem Markt tummelnden Unternehmen, unabhängiges Unternehmen, was ein Experiment durchgeführt hat an Frettchen. Man hat 20 Frettchen mit einem mRNA-Impfstoff gegen Corona behandelt und 20 hat man nicht behandelt. Und dann hat man ein sogenanntes Challenge-Experiment gemacht. Dieses Challenge-Experiment heißt, dass die Tiere dann künstlich infiziert werden. Dieses Experiment ist zwingend notwendig bei jeder Impfung, um wirklich die Effektivität einer Impfung nachzuweisen. Alles andere sind Surrogatparameter. Wenn ich Antikörper finde oder wenn ich andere Immunreaktionen zeigen kann, sind das immer Surrogatparameter, die mir aber nicht wirklich das Proof of Principle zeigen. Das Proof of Principle ist doch, dass ein Lebewesen, was geimpft ist, dann gechallenged wird, heißt infiziert und ich mir das Ergebnis angucke. Wie sah das Ergebnis aus? Die 20 Frettchen, die unbehandelt waren, also die keinen Impfstoff erhielten, erkrankten. Sie erkrankten nicht zwingend tödlich, aber sie bekamen die typischen Corona-Erkrankung beziehungsweise die typische Corona-Pathologie. Die 20 Frettchen, die geimpft worden waren, sind sofort verstorben nach dem Challenge. Heißt, es ist hochgefährlich, hier unwissend herumzuspielen mit einem Coronavirus, was zweifellos in der Lage ist, eine paradoxe Immunreaktion in Gang zu bringen.
Aha.
Deshalb fordere ich ja, arbeitet daran, macht eure Hausaufgaben, macht eine vernünftige Toxikologie, macht eine gute Pharmakologie und macht Challenging-Experimente. Die sind nie durchgeführt worden.
Das heißt, das ist ein Schritt, der auch ausgelassen wurde in Sachen dieser Forschung. Ich meine, normal dauert es, Sie haben gesagt, 8 bis 10 Jahre für einen neuen Impfstoff. Also was wird denn da jetzt nicht gemacht?
Es wird die gesamte Sicherheit und die gesamte Toxikologie nicht durchgeführt.
Aha. Und diese Langzeitforschung, oder? Dass man jetzt über Jahre Probanden auch beobachten kann.
Das wird verkürzt dargestellt. Immerhin ist die Studie von AstraZeneca, die jetzt läuft, auf 2 Jahre angesetzt. Respekt, immerhin. Normalerweise haben wir eine Nachbeobachtung von nochmal 1 bis 2 Jahren. Die habe ich in der Studie nicht gesehen. Aber was ich eben viel schlimmer finde, hier werden 30.000 Menschen, die in diese Studie eingeschlossen sind, einem Impfstoff ausgesetzt, der überhaupt nicht toxikologisch und sicherheitstechnisch untersucht worden ist.
Wie macht man denn das normalerweise?
Normalerweise ist es so, dass Sie einen sogenannten IND-Status bekommen in den USA oder eine Genehmigung zur Durchführung von klinischen Studien auf Basis Ihrer toxikologischen Daten, die Sie ganz offen darlegen müssen. Der IND heißt Investigational New Drug, das heißt, die FDA schaut sich sehr, sehr genau, und das ist ja eigentlich mein Job.
Sehr, also die Genehmigungsbehörde genau, der USA, ne?
Genau, die Food and Drug Administration. Und in Europa ist es die EMA, respektive die Länderbehörden. In Deutschland ist das Paul-Ehrlich-Institut. Sie erteilen nach genauer Prüfung der Sicherheitsdaten und der toxikologischen Daten die Genehmigung, erste klinische Experimente durchzuführen. Erst an wenigen Probanden und dann auch große Experimente, Doppelblindstudien an Tausenden von Probanden. Bis zu 200.000 Menschen können in solche Studien eingeschlossen werden. Diese Studie von AstraZeneca sind 30.000 Menschen eingeschlossen, ohne dass vorher vernünftig Toxikologie, Sicherheit und Pharmakologie gemacht worden ist. Wir wissen nicht einmal genau, wie das Immunsystem auf diese genetische Veränderung unserer Zellen reagiert. Wir wissen es nicht.
Das ist verrückt. Wie kommt denn dann der Chef des Paul-Ehrlich-Instituts, also dieser Bundesbehörde, von der Sie gerade gesprochen haben, wie kommt er dazu zu sagen, und zwar in einem NDR, meine ich, Interview, was die Beschleunigung betrifft, so kann ich versichern, dass sie nicht auf Kosten der Sorgfalt geht. Das hat er gesagt.
Die Aussage ist mir ein Rätsel. Ich habe das Paul-Ehrlich-Institut mehrfach angeschrieben, als Kollege, als Wissenschaftler, als jemand, der auch früher viel mit dem Paul-Ehrlich-Institut zu tun hatte, aufgrund meiner Tätigkeit, und habe immer wieder danach gefragt, wo sind die Datensätze? Und da wurde mir immer ausweichend geantwortet, die liegen uns nicht vor. Noch schlimmer, ich bekam eine Antwort, die bezog die dahingehend formuliert war, dass man eine bezugnehmende Zulassung durchführen würde. Man hätte ja schon so viel Erfahrung mit anderen Impfstoffen gesammelt. Daraufhin habe ich dann mal gesagt, dass mRNA-Impfstoffe ja noch gar nicht zugelassen worden sind, dass wir dieses Impfprinzip gar nicht kennen. Und mit dieser Feststellung, die ja nachweisbar ist, endete die Kommunikation mit dem Paul-Ehrlich-Institut.
Aha. Ich meine, Sie kennen ja viele Leute an diesem Institut. Auch denken die alle so?
Nein. Ich habe Kontakt zu Kollegen und Kolleginnen dort, die mir unmissverständlich mitteilen, dass sie nicht mehr verstehen, was in ihrem Hause passiert, weil dort ganz offensichtlich auf dem Altar der Politik die regulatorischen Vorgaben geopfert werden. Man spricht immer sehr viel über Geld. Auch der Herr aus Amerika von dem Softwareunternehmen spricht ja ganz viel über Geld. Und dann wird immer behauptet, mit ganz viel Geld könnte man natürlich auch ganz schnell Forschung machen. Auch das ist eine Lüge. Das ist genauso eine Lüge, wie Sie eine Schwangerschaft von 9 Monaten mit ganz viel Geld nicht auf 3 Monate reduzieren können. Das funktioniert. Mhm.
Es braucht einfach diese Entwicklung, ja.
Es braucht einfach seine Zeit und seine Entwicklung. Und ich stehe ja dann nicht mit alleine. Ich stehe im engen Kontakt mit einem früheren Forschungsleiter eines großen deutschen Forschungsunternehmens, die ganz viel Entwicklung Pharma- und auch Impfstoffentwicklung gemacht haben. Und der Kollege hat mich sogar zur Seite genommen und gesagt, jetzt red nicht von 8 Jahren, das schafft ihr nicht in 8 Jahren, das dauert 10 bis 12 Jahre. Und ich habe gesagt, na ja, so ein bisschen Optimismus muss man ja an den Tag legen, dass alle Studien funktionieren. Unsere Erfahrung ist ja, dass wir klinische und auch vor allen Dingen präklinische Studien wiederholen müssen, weil Ergebnisse auftauchen, mit denen wir zunächst einmal nicht zurechtkommen. Das ist ja klassische Wissenschaft. Ich kenne das Ergebnis ja nicht. Mhm. Politik tut ja so, als würde sie das Ergebnis von Wissenschaft vorhersagen können.
Naja, aber es ist ja nicht die Politik alleine. Es sind ja auch die Wissenschaftler, die mit der Politik zusammenarbeiten. Da gibt es ja auch eine ganze Menge. Jetzt auch wie das Paul-Ehrlich-Institut und so. Die wissen es doch. Also warum sagen die nichts? Geht es da um Big Money nur? Oder was ist der Hintergrund Ihrer Ansicht nach?
Wir haben ja 2 Institute, die sich besonders hervortun in der Beratung und Unterstützung der Politik. Und das eine nennt sich Robert-Koch-Institut. Ich glaube, Robert Koch würde sich im Grabe umdrehen, wenn er sieht, was dort passiert, wie seine Postulate mit Füßen getreten werden. Und das ist das Paul-Ehrlich-Institut und Paul Ehrlich würde es genauso gehen. Seien wir doch mal ehrlich, beide Institute haben zwar wohlklingende Namen, sind aber Regierungsinstitute. Sie sind 100% der Bundesregierung unterstellt. Dessen Brot ich esse, dessen Lied ich singe.
Es ist naja, aber es ist ja so, wenn ich tausende von Menschenleben aufs Spiel setze, dann müsste ich vielleicht doch mal irgendwas sagen, oder? Wenn
ich's besser weiß. Da gebe ich Ihnen recht. Es gibt eine wissenschaftliche Ethik. Aber die vermisse ich im Grunde in Europa schon seit Jahren. Und was ich vorhin gesagt habe, Corona macht nichts Neues, Corona deckt nur auf.
Aber Sie sagten gerade Ethik. Gibt es nicht auch sowas wie Ethik, einen Ethikrat, der dort eingreifen kann oder der sich dort, sagen wir mal, äußern muss? Oder?
Ja, es gibt Ethikkommissionen, ja, die parallel zur Behörde eine klinische Studie genehmigen müssen. Das ist richtig. Es hat offensichtlich eine Ethikkommission gegeben, unter anderem mit einem Mitglied aus Tübingen. Dessen Name ich jetzt ganz bewusst nicht sagen möchte, aber es war ein Mitglied dieser Ethikkommission, ein Wissenschaftler. Und die Ethikkommission, so wurde beschrieben, hätte einstimmig der Studie mit den 168 Probanden, also der ersten Studie, zugestimmt. Daraufhin habe ich mich mit diesem Herrn in Verbindung gesetzt und habe ihn gefragt, nach welchen ethischen Grundsätzen er denn vorgegangen wäre, ob er denn toxikologische Daten kennen würde, ob er sich denn mit der mRNA-Vakzine auseinandergesetzt hätte. Und ich bekam die Antwort, wortwörtlich, ja, was soll das Ganze, wenn ich ein Steak esse, da ist ganz, ganz viele genetisches Material einer Kuh drin, dann mache ich ja abends nicht Mu.
Mein Gott.
Das ist offensichtlich das Niveau dieser Ethikkommission gewesen. Ich möchte mich da gar nicht weiter zu äußern.
Puh. Ich möchte noch einmal auf Big Money zurückkommen. Für die Pharmaindustrie ist Corona ja ein Checkbot, oder?
Es ist ein gefährliches Spiel. Wenn ich einen Impfstoff jetzt so schnell entwickle, aufgrund der Notstandsgesetze, die Herr Spahn ja hütet wie sein Augapfel und die mich ja sehr an eine Zeit von vor 80 Jahren erinnern, diese Notstandsgesetze machen ja erst möglich, dass eine solche schnelle Herstellung, eine solche schnelle Zulassung überhaupt denkbar ist. Für die Pharmaindustrie ist das möglicherweise durchaus ein Jackpot. Aber ich glaube, und das sagt mir zum Beispiel ein Interview des ehemaligen Pfizer-Forschungsvorstandes, dass sich dort durchaus Köpfe befinden, die die Risiken sehen, auch die finanziellen Risiken, sagt noch gleich was dazu, und durchaus eine längerfristige und eine State-of-the-Art-Entwicklung fordern. Warum sieht die Pharmaindustrie auch Risiken? Sie müssen sehen, wer in Verkehr bringt. Und das ist dann nun mal die Pharmaindustrie und die Impfstoffindustrie. Der ist für dieses Produkt auch verantwortlich. Heißt, wenn dann Nebenwirkungen auftreten, wenn Menschen sterben, dann wird die Politik, dann wird nicht Frau Merkel dafür die Verantwortung übernehmen, sondern mit langem ausgestreckten Finger auf die Pharmaindustrie zeigen und sagen, wieso, die haben es doch entwickelt, die haben es doch in Verkehr gebracht. Das ist die Formulierung aus dem Arzneimittelgesetz. Wer in Verkehr bringt, ist verantwortlich.
Aber ist das denn eigentlich so, dass man, dass die genau wie bei Arzneimitteln, die nicht funktionieren oder die schwere Nebenwirkungen haben, auch verklagt werden können? Können die verklagt werden wegen Impfschäden?
Selbstverständlich.
Ah, doch.
Selbstverständlich kann jeder, der ein Produkt in Verkehr bringt, verklagt werden. Aber natürlich immer erst dann, wenn der Schaden eingetreten ist. Wenn wir jetzt jedoch hier sitzen und uns unterhalten und feststellen, dass keine Sicherheitsdaten erhoben wurden, dass keine Toxikologie State of the Art durchgeführt wurde und wir daher wissen, dass wir mit einem ganz, ganz hohen Risiko hier Bourbon spielen, dann ist ja Vorsatz im Spiel. Und deshalb habe ich vorhin einleitend gesagt, ich befürchte hier eine massenhafte, vorsätzliche Körperverletzung, wenn diese Substanzen, wenn dieser Impfstoff nicht state of the art entwickelt wird. Und zwar in einem Zeitraum von etwa 8 Jahren.
Ja, bei einem Impfstoff muss ja generell Schaden gegen Nutzen abgewogen werden. Und ja, bei diesem Impfstoff, glaube ich, weiß ich nicht, wie Sie das sehen, oder?
Wir müssen, das hatte ich ja vorhin gesagt, wenn wir Menschen impfen, sind diese ja oder müssen diese ja in der Regel gesund sein. Das heißt, wir verabreichen hier, das ist ja schon ein ganz wichtiger Punkt, wir verabreichen gesunden Menschen einen Schadstoff, damit das Immunsystem sozusagen gegen diesen Schädling lernen kann. Wir müssen also ganz, ganz sorgfältig und vorsichtig mit diesem System umgehen, damit A, das Immunsystem nicht überreagiert. Das ist das, was wir ja gerade schon sehen. Die transverse Myelitis ist eine Überreaktion des Immunsystems. Dass wir den Menschen nicht anderweitig schädigen, dass es keine Kreuzreaktionen gibt zum Beispiel, dass er wirklich mit dieser Impfung gut auskommen kann, damit er, falls er denn später einmal, das ist ja auch nicht zwingend notwendig, falls er denn mit dem Erreger dann in Berührung kommt, gut und schnell damit darauf reagieren kann. Er wird ja krank. Es ist ja etwas, wo ich auch dem bayerischen Ministerpräsidenten das gern mal ins Gebetbuch schreiben würde. Ich würde gern diesen ganzen Herrschaften mal eine Vorlesung halten zur Pharmakologie und Toxikologie von Impfstoffen und auch von dem Verlauf von Infektionen. Eine Impfung soll uns doch nicht zwingend gesund halten. Eine Impfung soll nur den Verlauf einer Infektion so niedrig und so leicht halten, dass wir daran nicht versterben und dass wir sozusagen daran keine schweren Schäden davontragen. Wir werden auch mit diesem Coronavirus über die nächsten Jahre leben können. Und wenn ich höre aus Bayern, dieses Virus muss eliminiert werden, dann geht das völlig an der Wirklichkeit vorbei. Und eine Impfung wird dieses Virus erst recht nicht eliminieren.
Es ist ja auch ganz ein seltsamer Ansatz. Früher hieß es, ganz am Anfang der Corona-Geschichte hieß es, wir wollen unser Gesundheitssystem nicht belasten und jetzt soll ein Virus eliminiert werden, was, glaube ich, ganz schwer ist bei so einem Atemwegsvirus. Ist Ihrer Meinung nach überhaupt ein Impfstoff gegen SARS-CoV-2 notwendig?
Ich halte einen Impfstoff gegen SARS-CoV-2 für nicht notwendig. Zum einen, weil die Immunreaktion gegenüber SARS-CoV-2 generell gegenüber Coronaviren so indifferent ist. Ich sprach ja vorhin von neutralisierenden bindenden Antikörpern. Ich habe noch gar nicht darauf Bezug genommen, was Professor Bakhti in seinem Buch ja sehr, sehr gut beschrieben hat, wie dieses Virus eigentlich ja eliminiert wird, und zwar gar nicht über Antikörper, sondern über zytotoxische T-Zellen, über sogenannte Killer-T-Zellen, die ich mit einer Impfung gar nicht erreiche. Das heißt, ich habe hier ein immunologisches Geschehen, was eigentlich eine Impfung ausschließt. Erstens. Zweitens haben wir ja gelernt, seit März oder seit Februar diesen Jahres, dass dieses Virus ja, und das habe ich im März ja schon gesagt und habe dafür viel Prügel eingesteckt, ähnlich verläuft wie eine Influenza mit ähnlich geringen Raten der Tödlichkeit. Und eine Impfung ist doch immer nur dann wirklich entscheidend und wichtig, wenn ich ganz, ganz schwere Verläufe, und zwar häufig schwere Verläufe sehe, wenn ich ganz häufig Todesfälle zu beklagen habe, dann macht eine Impfung Sinn, weil ich dadurch den Krankheitsverlauf abschwächen kann. Dies ist der Fall bei Pocken. Dies ist der Fall oder wäre der Fall bei Ebola. Haben wir ja leider noch keine Impfung. Und dies war oder ist sicherlich auch der Fall bei Masern, wo wir ja eine deutlich höhere Sterblichkeit haben als bei SARS-CoV-2.
Mhm. Ja, im Moment geht es ja überhaupt nicht mehr um Kranke oder auch Tote. Es geht ja nur noch um die sogenannten Neuinfektionen, die ja in erster Linie erstmal positive PCR-Tests sind, bei vorwiegend symptomlosen Menschen. Wie sinnvoll ist das, was hier gerade abläuft? Also jeden Tag die neue Infektion, also die positiven PCR-Tests als Neuinfektion und auch die werden ja auch als Kranke verkauft, ja?
Ja.
Und werden wieder schärfere Maßnahmen beschlossen. Was für einen Sinn macht das?
Wissenschaftlich ein Verbrechen, politisch, wenn ich jetzt auf der Seite der Politiker sitze, die Panik verbreiten wollen, die weiterhin rechthaberisch, autoritär und maßlos vorgehen wollen, wie sie es bislang immer gemacht haben, ist das genau der richtige Weg. Eben nicht wissensbasiert zu arbeiten, nicht vernünftig zu sein und nicht maßvoll. Heißt, hier werden dem Volk Dinge vorgegaukelt, die ich in den schlimmsten Science-Fiction-Filmen nicht für möglich gehalten hätte. Durch den Nachweis eines ungenauen Genschnipsels und einer wahnsinnig überhöhten Vervielfachung dieses Genschnipsels werden hier positiv getestete Personen identifiziert. Das ist die sogenannte PCR, die Polymerase-Chain-Reaktion, die nichts anderes macht, dass sie ein Genschnipselchen sich sucht, welches tausendfach, millionenfach vervielfältigt wird über ganz viele Zyklen, um dann in einer Nachweisreaktion gezeigt werden zu können. Das heißt, wir zeigen bei den positiv Getesteten einen Genschnipsel, der sich eventuell, und das ist ja bisher nicht wirklich belegt worden, auf Coronaviren befindet. Wenn wir diese Diagnostik...
Also Professor Drosten bestreitet das, nicht? Also er sagt...
Drosten bestreitet das, ja.
Okay.
Das würde mich auch alles andere wundern, denn das ist ja sein Test, den er bei der WHO vorgestellt hat. Aber darauf möchte ich gar nicht näher eingehen. Da sind wir nämlich gerade dabei. Vielleicht nur das als Hinweis. Das können wir in einem späteren Interview dann nochmal vertiefen. Wir sind gerade dabei zu zeigen, wie genau dieses Genschnipselchen ist, wo dieses Genschnipselchen herkommt. Das stammt nämlich aus China. Wer dieses isoliert hat, was der WHO vorgelegt wurde und was zurzeit zur Anwendung kommt. Da gibt es offensichtlich, jetzt mal höflich sagen, Differenzen. Das heißt, wenn ein Charité-Professor, der sich ja durch Blogs sehr in die Öffentlichkeit gespielt hat, jetzt hier diesen Test vertritt, dann kann ich das für ihn nachvollziehen, dass er das tut. Ich sehe aber auch, dass er sich der wissenschaftlichen Diskussion um diesen Test komplett entzieht, weil er die Daten nicht offenlegt. Dieser Test ist im Übrigen, das nochmal dazu, bisher nicht zugelassen.
Nicht validiert, ja.
Er ist nicht zugelassen, Frau Prerdowitsch.
Okay.
Ein In-vitro-Diagnostikum, und das ist dieser Test, muss zertifiziert werden, also CE-zertifiziert werden in Europa, heißt, das ist dann die Zulassung.
Von wem muss der zertifiziert werden?
Von der sogenannten benannten Stelle. Das sind zum Beispiel der TÜV oder die DEKRA, die dann nach Vorlage der verschiedenen Daten, zum Beispiel nach ICH Q2, die Qualitätsdaten, die Validierung, die Sie gerade angesprochen haben, überprüfen, sich die Genauigkeit dieses Tests angucken, Ein- und Ausschlusskriterien definieren, bis hin dazu, dass ein vernünftiges Anwendungsblatt daneben gelegt werden muss, wie dieser Test eigentlich angewendet werden soll und kann. Selbst das gibt es nicht.
Wieso gibt es das nicht? Wir haben jetzt schon monatelang diese Geschichte.
Ja, das frage ich mich auch. Im März ist dieser Test das erste Mal angewendet worden. Er war damals nicht CE-zertifiziert. Wenn ich so etwas gemacht hätte vor einem Dreivierteljahr, wäre ich ins Gefängnis eingewandert. Zu Recht. Das ist Verstoß gegen das Medizinproduktegesetz. Und das ist kein Kavaliersdelikt.
So. Wow.
Dieser Test hat heute noch auf der Rückseite stehen, not for human use, also nicht für den Menschen geeignet, only for research, nur für Forschungszwecke. Und trotzdem wird dieser Test bei Hunderttausenden, Millionen von Menschen angewendet. Und auf diesem Test basieren ganz offensichtlich, wenn ich mir Reaktionen der Politik anschaue, sämtliche Maßnahmen. Wir haben vielleicht das noch nicht zu Ende geführt. Dieser Test weist keine Infektion nach. Dieser Test weist auch keine vermehrungsfähigen Viren nach.
Ja, das sagt sogar der Erfinder des PCR-Tests. Ja.
Richtig. Mhm. Es weist nur ein Genschnipselchen nach und sagt nichts darüber aus, ob dieser Mensch infektiös ist. Und wenn uns dann unsere Bundeskanzlerin oder unser Bundesgesundheitsminister erzählen wollen, dass wir schon wieder so und so viele tausend mehr Infizierte haben, dann lügen diese Herrschaften. Sie lügen. Das ist, glaube ich, mal ganz wichtig zu sagen. Mhm. Es ist eine Lüge, aus einem PCR-Test eine Infektion zu schließen. Und lassen Sie mich das als Beispiel noch anbringen. Mit auf Basis dieses PCR-Tests werden Grundrechte eingeschränkt. Auf Basis dieses PCR-Tests werden Menschen weggesperrt. Ja, sie müssen in Quarantäne gehen, sie dürfen sich nicht mehr frei bewegen. Ihre Grundrechte werden eingeschränkt. Wenn wir dies bei AIDS getan hätten, also beim HIV-Virus, dann wären wir auch im Gefängnis gelandet. Wenn ich mir die HIV-Diagnostik anschaue, dann werden dort ist immer die Vorgabe gegeben, zum Beispiel Hüllproteine des Virus nachzuweisen in einer Proteinanalyse. Es ist immer vorgeschrieben, das Virus zu isolieren. Es ist immer vorgeschrieben, ganz viele 3, 4 Immunblots durchzuführen, also immunologische Experimente, die zeigen, dass der Mensch wirklich diese Information, diese Infektion in sich trägt. Und das ist das, was ich vorhin meinte mit den Kochschen Postulaten. Robert Koch hat es uns doch vorgegeben, wie wir eine solche Infektion zu beschreiben haben. Lassen Sie mich das zitieren. Das ist alles ein paar Jahre her. Das heißt ja eigentlich Hähnle-Koch-Postulate. Die wurden dann zu den Kochschen Postulaten gemacht im Jahr 1890. Und da gibt es drei ganz wichtige Grundlagen. Er hat das zusammen mit dem Friedrich Löffler gemacht, nachdem er auf Riems dort das Tierseucheninstitut benannt wurde. Erstens, es müssen konstant in den lokal erkrankten Partien, in Organismen, in typischer Anordnung die Viren oder die Erreger nachgewiesen werden. Nachgewiesen. Es ist bisher nirgendwo ein Coronavirus nachgewiesen worden. Es sind Genschnipsel nachgewiesen worden, nichts anderes. Die Organismen, welche nach ihrem Verhalten zu den erkrankten Teilen eine Bedeutung für das Zustandekommen dieser Veränderungen beizulegen, müssen isoliert und rein gezüchtet werden. Das hat Robert Koch gesagt. Und es muss eine Krankheit experimentell erzeugt werden können mit diesen Erregern.
Und das ist alles nicht passiert?
Nein,
das
wird ja nicht gemacht. Es wird ein PCR-Test gemacht, fahrlässig, wieder hier, grob fahrlässig, wieder besseren Wissens. Und auf Basis dieser Genschnipsel werden sämtliche Maßnahmen ergriffen, die in keinster Weise berechtigt sind. Weil wir wiederum nicht Sorgfalt
anwenden. Es wird ja bei uns auch viel Angst verbreitet durch Meldungen aus dem Ausland. Also dort, wo die Testpositivenrate auch sehr hoch ist, Frankreich, Spanien, Israel, Österreich, wo ich lebe, wird auch immer gerne erwähnt. Hier ist eigentlich nicht besonders viel los. Ja. Was wissen Sie über diese anderen Länder? Was wissen Sie über die Rate der Kranken und Toten? Weil im Grunde kommt es ja darauf an.
Richtig. Das haben Sie jetzt ganz komplett richtig gesagt. Es geht nicht darum, positiv getestete Menschen hier vorzuführen, diese wegzusperren und diese Zahl als die Horrorzahl hinzustellen, was alles auf uns zukommt. Sondern entscheidend ist immer, und das sind ja auch die Koch'schen Postulate, Erkrankung. Pathologie. Wie viele Menschen sind wirklich nachweislich daran erkrankt, an Corona, und versterben auch an und nicht mit Corona? Das ist ja ein Thema für sich. Professor Püschel hat ja viele Menschen entgegen der Vorgabe des Robert-Koch-Institutes obduziert und hat festgestellt, dass die wenigsten Menschen an Corona verstorben sind, die meisten mit, das heißt Vorerkrankungen hatten. Das war übrigens in Italien ebenso der Fall. Da hat es die italienische Seuchenbehörde untersucht und hat gesagt, 99% aller Toten in Italien in dem ersten Durchgang, also im März, sind an ihren Grunderkrankungen gestorben. Corona war maximal begleitend. Das sind Daten, die werden ja auch ignoriert. Es wird ja von Corona-Toten gesprochen. Es gibt ja den berühmten Fall, und das ist nicht verlogen, und das ist tatsächlich die Wahrheit, wie ein Motorradfahrer mit Lungenriss und Hirntrauma eingeliefert wird. Es wird natürlich im Krankenhaus zunächst ein Corona-Test gemacht. Der Corona-Test ist offensichtlich positiv. Der Mann verstirbt an seinen schweren Verletzungen. Es ist gezählt ein Corona-Toter.
Ja, das gibt das RKI auch sogar zu.
Das gibt das Robert-Koch-Institut sogar zu, aber die Zahlen werden ja nicht verändert.
Nee.
Das ist ja das Schöne. Ja, wir werden ja in dem Sinne vom Robert-Koch-Institut gar nicht angelogen. Aber es ändert sich ja nichts an der Zählweise. Es ändert sich ja auch nichts daran, wie uns die Zahlen dargestellt werden. Und wenn Sie auf die Rate eingehen wollen, auf die Todesrate zum Beispiel eingehen wollen, da haben wir ja eine sehr schöne Statistik. Das ist Euromomo. www.euromomo.eu würde ich jedem mal empfehlen, da mal einen Blick hineinzuwerfen. Dort wird nichts anderes gemacht, als dass die Sterblichkeit der Menschen in den jeweiligen europäischen Ländern zusammengefasst werden, im sogenannten Z-Score. Und in diesem Z-Score stellen wir fest, ich habe mir das gerade mal aufgerufen, während Sie gefragt haben, dass wir für Österreich nicht nur keine Übersterblichkeit haben, sondern eher eine Untersterblichkeit. Es sind also in 2020 weniger Menschen gestorben als in 2019, erst recht in 2017. 2017 ist ein sehr guter Vergleich, weil in 2017 eine sehr starke Grippewelle Europa heimgesucht hat, eine Influenza-Welle, wo es tatsächlich deutlich zu sehende Ausschläge gegeben hat über die normale Sterblichkeit. Die können wir für Österreich nicht erkennen, die können wir für Dänemark nicht erkennen, die können wir für Finnland nicht erkennen. Und wenn ich mir Deutschland anschaue, erst recht nicht. Wir liegen auch hier eher in einer Untersterblichkeit. Heißt, wir haben nicht in vielen Ländern nicht eine Übersterblichkeit, wie uns erzählt wird, sondern wir haben tatsächlich eine Untersterblichkeit. Wir haben tatsächlich eine Übersterblichkeit in der 17. Woche in Spanien. Im Übrigen jetzt in der 34. Woche nicht mehr. Aber in der 17. Woche hatten wir eine Übersterblichkeit in Spanien. Wir hatten eine Übersterblichkeit in der 17. Woche in Holland. Und wir hatten eine Übersterblichkeit, lassen Sie mich das nochmal sehen, in Frankreich auch in der 17. Woche. Aktuell haben wir keine Übersterblichkeit. In Frankreich geht ihr sogar deutlich runter. Jetzt in der 34. oder 35. Kalenderwoche gehen die Daten deutlich unter den bisher erkennbaren Wert. Wir hatten Übersterblichkeiten, aber wenn wir jetzt anfangen, Länder zu vergleichen, dann müssen wir natürlich viele verschiedene, und das habe ich in meinen früheren Interviews ja auch gemacht, im Vergleich zum Beispiel zu Italien, da müssen wir viele verschiedene Faktoren mit einberechnen. Und dann wird es natürlich schwierig. Ich kann aber auch schlechterdings nicht, und das habe ich ja gerade am Wochenende beim Corona-Quartett gesehen, das ist ja eine Sendung im Servus TV, sehr spannend übrigens, von Herrn Homburg und Herrn Bakti, die ja immer dann Menschen aus Krisenstäben einladen und eine kontroverse Diskussion führen, finde ich ganz...
Die einzige kontroverse Diskussion, die es im TV gibt, ja.
Die einzige kontroverse Diskussion. Ich bin Servus TV sehr dankbar, dass Sie diesen Mut haben. Es ist ja heute schon mutig, kontroverse Diskussionen zu führen. Und da genau trat ein Herr auf aus einem Krisenstab und sagte, ja, nein, also in Österreich hätten wir es ja, aber... Und dann kam er also mit Daten aus Großbritannien und kam mit Daten aus Spanien. Und da hat Herr Homburg zu Recht gesagt, wir können doch nicht nur, weil in anderen Ländern andere Vorgaben da sind, wir ein ganz anderes Gesundheitssystem haben, wir ganz andere Hygienebedingungen vorfinden, wie zum Beispiel Italien, rückschließen auf uns in Deutschland und in Österreich und hier Maßnahmen ergreifen, obwohl es bei uns gar nicht auftritt.
Ganz
das
genau.
Ist ein Unding, aber es passiert.
Sie haben ja auch vorhin von einer möglichen Impfpflicht oder Zwangsimpfung gesprochen oder auch eines sozialen Drucks. Da wollten Sie noch mal kurz was dazu sagen, falls es zu keiner Zwangsimpfung kommt.
Ja. Herr Spahn hat uns ja mehrfach versichert, dass es keine Zwangsimpfung geben soll. Herr Spahn hat uns übrigens aber auch Mitte März versichert, dass es keinen Lockdown geben soll. Mhm. 3 Tage später hatten wir ihn dann. Also das mal zu seinen Zukunftsprojektionen. Es wird gearbeitet an der Darreichungsform dieser Impfung und das finde ich schon perfide. Lassen Sie mich das kurz erklären. Die Darreichung dieser Impfung soll nicht als Spritze, wie wir es bisher kennen, stattfinden, sondern als eine Art Pflaster, in dem eine ganze Reihe von Mikronadeln drin sind. Das heißt, das Pflaster wird aufgetragen, die Mikronadeln durchbohren die Haut und so kann das Material, das diese mRNA, in den Organismus eingebracht werden. Parallel dazu wird daran gearbeitet, auf diesem Pflaster mehrere Mikronadeln mit einem Luminolmuster zu versehen. Luminol ist ein leuchtender Farbstoff, der dann auch in der Haut verbleibt, ähnlich einer Tätowierung, sage ich mal. Und das ist dann unter Schwarzlicht zu erkennen. Und das finde ich schon perfide. Das finde ich schon äußerst perfide.
Das heißt, man braucht gar keinen Impfpass, sondern man kann mit Schwarzlicht gucken, ob jemand wirklich geimpft ist.
So ist es.
Das klingt wie aus dem Science Fiction.
Das ist schlimmer als Science Fiction. Das ist Realität. Wow. Und alleine, dass solche Gedanken kursieren, allein, dass solche Entwicklungen stattfinden sollen oder daran gearbeitet wird, zeigt mir, wie perfide dieses ganze System ist.
Ja, was machen Sie denn? Lassen Sie sich impfen, wenn es eine Zwangsimpfung gibt?
Ich werde versuchen, für mich selbst, wenn es eine Zwangsimpfung gibt, mich dieser zu entziehen, weil ich es in der Verantwortung meinem eigenen Organismus gegenüber nicht verantworten kann, mich mit einer Substanz oder mich mit einer Impfung auseinandersetzen zu müssen, die derart schlecht untersucht worden ist. Lassen Sie mich trotzdem noch einmal sagen, ich bin kein Impfgegner. Ich halte Impfungen, gut entwickelte Impfungen, für einen Segen der modernen Medizin. Und ich bin letztes Jahr mit dem Motorrad in Zentralasien gewesen. Ich habe mir über 12 verschiedene Impfungen geben lassen gegen Tollwut, gegen Typhus, gegen Cholera. Weil diese Impfungen notwendig sind, weil sie schwerwiegende Erkrankungen hervorrufen können und weil sie gut untersucht sind. Ich lehne diese Impfung gegen Corona ab, weil sie weder sicherheitstechnisch, toxikologisch noch klinisch vernünftig untersucht worden ist. Und weil die Gefahr für Leib und Leben ungeheuer groß ist und in der Risikobewertung viel größer, als wenn ich an Corona erkranken würde.
Wow. Professor Hockers, das war ein schönes Schlusswort. Viele Informationen, wenige davon beruhigend. Ich danke Ihnen für dieses ausführliche Gespräch. Vielen Dank.
Ich danke Ihnen, dass Sie das Gespräch mit mir geführt haben.
Ja, zur Abwechslung mal ein Podcast bei Punkt Preradovic. Gibt's übrigens in meinem Newsletter immer. Da könnt ihr euch anmelden unter punkt-preradovic.com. und euch meine Top-Experten in aller Ruhe anhören. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Lasst euch nicht unterkriegen.